Ich darf die 14. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz heute Morgen um 11 Uhr als Anhörungssitzung eröffnen. Mir kommt es heute zu, den Vorsitz zu führen. Mit Erschrecken ist festgestellt worden, dass ich das dienstälteste Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz bin. Und deswegen haben Sie heute das Vergnügen, dass ich der Sitzung vorsitzen darf. Ich darf alle Abgeordneten sehr herzlich begrüßen, auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsausschuss, falls oder sofern welche da sind. Die sind auf jeden Fall auch eingeladen worden. Ich darf sehr herzlich die Damen und Herren Sachverständigen begrüßen. Zugeschaltet ist uns Frau Halm. Und ansonsten sind die Herren Sachverständigen hier im Sitzungssaal anwesend. Ich darf sehr herzlich als Vertreter des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz Herrn parlamentarischen Staatssekretär Frank Schwabe begrüßen und natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Zum Gegenstand der heutigen Sitzung. Da geht es um den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Verbrauchervertrags und des Versicherungsvertragsrechts sowie zur Änderung des Behandlungsrechts. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass der Gesetzentwurf unter anderem der Umsetzung von Teilen der Richtlinien EU 2023/2673 und EU 2024/825 diene, durch die die Richtlinie 2011/83/EU, die Verbraucherrechte-Richtlinie, geändert und ergänzt worden sei. Diese Richtlinien sehen eine Umsetzung bis zum 19. Dezember 2025 bzw. bis zum 27. März 2026 verpflichtend vor. Ziel der zugrunde liegenden Richtlinien sei zum einen die Gewährung eines durchgehend hohen Verbraucherschutzniveaus im gesamten Binnenmarkt, wofür eine vollständige Harmonisierung notwendig sei. Zum anderen solle der Verbraucher durch bessere Informationen und durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken für den ökologischen Wandel gestärkt werden. Zur Förderung nachhaltigen Konsums solle der Verbraucher insbesondere in die Lage versetzt werden, besser informiert geschäftliche Entscheidungen zu treffen. Die Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie mit den genannten Änderungen und Ergänzungen erfolge durch Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch BGB sowie im Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Ferner seien Änderungen im Versicherungsvertragsgesetz notwendig und zur Umsetzung der EuGH-Entscheidung vom 26. Oktober 2023, Aktenzeichen C-327, solle § 630g des BGB entsprechend angepasst werden. Ferner liegen uns zum Gesetzentwurf vor, auf Drucksache 21/2463, die Unterrichtung durch die Bundesregierung über die Stellungnahme des Bundesrates und die Gegenäußerung der Bundesregierung, auf Ausschussdrucksache 21/627, ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke, und auf Ausschussdrucksache 21/631, ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Soweit die Einführung in den Sach- und Streitstand. Einige Hinweise zum Verfahren seien mir noch erlaubt. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Herrn Grünhoff. An die Sachverständigen darf ich den Hinweis geben. Für die Eingangsstellungnahme stehen Ihnen jeweils 4 Minuten zur Verfügung. Auf dem Monitor, das blinkt nicht, die Uhr, auf dem Monitor läuft zur Orientierung eine Uhr rückwärts. An den Vortrag der Stellungnahmen schließt sich eine erste Fragerunde an, bei der die Sachverständigen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, heute also beginnend dann mit Herrn Schönberg, um ihre Antworten gebeten werden. In der zweiten Antwortrunde gehen wir dann wieder alphabetisch in einer etwaigen dritten Antwortrunde umgekehrt alphabetisch vor. Für alle Antwortrunden gilt, bitte halten Sie sich bei Ihren Antworten an einen Zeitraum von 2 Minuten pro Frage. Zu den Fragen an die Abgeordneten den Hinweis, Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen das Verfahren und die Verteilung des Fragerechts. Da heute auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsausschuss an dieser öffentlichen Anhörung teilnehmen, noch mal zur Erinnerung. In der ersten Fragerunde dürfen 3 Abgeordnete der Fraktion der CDU-CSU, jeweils zwei Abgeordnete der Fraktion der AfD und der SPD und jeweils ein Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke jeweils höchstens zwei Fragen an bis zu zwei Sachverständige stellen. In den folgenden Fragerunden dürfen Abgeordnete bei der Worterteilung jeweils höchstens zwei Fragen an bis zu zwei Sachverständige stellen. Ich berücksichtige bei der Worterteilung den zeitlichen Eingang der Wortmeldungen sowie das Stärkeverhältnis der Fraktionen. Bitte zeigen Sie Ihre Fragen dem Sekretariat durch Handzeichen frühzeitig an und sagen.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bedanke mich für die Einladung und die Gelegenheit, für den HDE zu diesem Gesetzentwurf Stellung nehmen zu können. Im Eingangsstatement konzentriere ich mich auf die Regelung zur Widerrufsfunktion, da diese für den Einzelhandel von großer Bedeutung sind. Die geänderte Verbraucherrechte-Richtlinie sieht, grob gesagt, vor, dass Anbieter im E-Commerce eine Online-Widerrufsfunktion bereitstellen müssen. Diese zusätzliche Regulierung ist für den Onlinehandel mit Waren nicht erforderlich gewesen. Bei den hier ansässigen Händlern gibt es für Verbraucher keine Probleme bei der Ausübung des Widerrufsrechts. Das Widerrufsrecht wird von Verbrauchern in großem Umfang ausgeübt und von Unternehmen schnell und unkompliziert abgewickelt. Das zeigt sich schon in den Zahlen. Aktuell werden jährlich ca. 2 Milliarden Online-Käufe getätigt in Deutschland und für 2018 liegen mir die letzten Zahlen vor, wurde die Zahl der Retourenpakete auf 280 Millionen geschätzt. Aber natürlich ist die EU-Richtlinie jetzt da und umzusetzen. Die Umsetzung der neuen EU-Vorgaben wird für viele Händler mit erheblichen Kosten und auch Rechtsunsicherheiten einhergehen. Bei der Umsetzung sollte berücksichtigt werden, dass die Widerrufsfunktion bei allen Geschäftsmodellen im Onlinehandel, ob mit oder ohne Kundenkonten, möglichst praktikabel ist. Hierfür ist erstens besonders wichtig, dass die Widerrufsfunktion in einem Kundenkonto bereitgestellt werden kann, wenn die Bestellung auch im Kundenkonto erfolgt ist. Das entspricht den Erwartungen der Verbraucher und ermöglicht die präzise, zeitlich präzise Bereitstellung der Widerrufsfunktion für den Zeitraum der Widerrufsfrist. Der Gesetzestext enthält insoweit jetzt die Regelung, dass Verbraucher die für den Widerruf erforderlichen Daten nicht nur bereitstellen, sondern auch bestätigen können. Das verstehen wir so, dass damit die Möglichkeit der Bereitstellung der Widerrufsfunktion im Kundenkonto im Gesetzestext selbst verankert ist. Und das ist im Vergleich zum Diskussionsentwurf eine Verbesserung, die wir begrüßen. Zweitens ist sehr wichtig, die Möglichkeit des Teilwiderrufs vorzusehen, weil oft nur ein Teil einer Bestellung retourniert wird. Auch dieses ist nun im Gesetzentwurf der Bundesregierung berücksichtigt worden und auch das ist richtig und wichtig. Kritisch sehen wir insbesondere, dass der Gesetzentwurf für diese Fälle der Bestellung ohne ein Kundenkonto einzig die Möglichkeit vorsieht, dauerhaft Freitextfelder bereitzustellen, in die Verbraucher dann die erforderlichen Daten eintragen können. Dieses Verfahren ist fehleranfällig und führt bei Online-Shops mit automatisierter Abwicklung von Bestellungen und Retouren dann zu aufwendigen Nacharbeiten. Bei Bestellungen ohne Kundenkonto sollte es nicht nur diese eine Möglichkeit zur Bereitstellung der Widerrufsfunktion geben. Es sollte alternativ auch die Möglichkeit bestehen, dass Händler dem Verbraucher zum Beispiel per E-Mail oder QR-Code einen individuellen Link zur Verfügung stellen, über den der Verbraucher seine Bestellung ähnlich wie in einem Kundenkonto aufrufen und den Widerruf anhand der Bestelldaten erklären kann. Das ist für Verbraucher einfacher und es vermeidet Fehler beim Ausfüllen der Freitextfelder. Da auf die temporär hinterlegten Bestelldaten zugegriffen wird, werden diese Fehler dann beim Ausfüllen der Freitextfelder, was dann nicht erforderlich ist, vermieden. Die Richtlinie lässt diese Bereitstellung eines Links zu und damit wäre mein Eingangsstatement auch schon beendet. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Grünhoff. Wenn Sie dann bitte Ihr Mikrofon ausschalten und ich darf weitergeben an Frau Halm, die uns zugeschaltet ist. Bitte sehr, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung und die Gelegenheit, zu den vorgeschlagenen Änderungen im Verbraucherrecht Stellung zu nehmen. Aus Sicht des Verbraucherschutzes begrüße ich die Zielrichtung des Entwurfs ausdrücklich, insbesondere die Stärkung der Transparenz. Dennoch möchte ich auch den einen oder anderen Punkt hervorheben. Auch ich möchte zur Einführung der Widerrufsfunktion etwas sagen. Es ist aus unserer Sicht ein richtiger und wichtiger Schritt, um den Widerruf ebenso einfach zugänglich zu machen wie den Vertragsschluss. Erfahrungen aus unserer Praxis zeigen, dass Beschwerden im Zusammenhang mit dem Widerruf häufig auftreten. Eine Vereinfachung des Ablaufs ermöglicht Verbraucherinnen und Verbrauchern daher eine effektivere Durchsetzung ihrer Rechte. Positiv möchte ich auch betonen, wie auch in der Begründung konkretisiert beschrieben wurde, die hervorgehobene Platzierung des Hinweises auf die Widerrufsfunktion, etwa durch Farbwahl oder Kontraste. Auch diese einheitlicheren Designs tragen dazu bei, dass Verbraucherinnen und Verbraucher diese Funktion intuitiv leichter finden können. Sinnvoll ist es zudem aus unserer Sicht, wie auch in der Begründung dargestellt, dass der Hinweis der Widerrufsfunktion auch dauerhaft sichtbar bleibt, wie eben schon erwähnt worden ist, damit eben auch Gastkäufe davon betroffen sind und es dadurch auch praktisch umsetzbarer ist. Gleichwohl möchte ich im Zusammenhang mit der dauerhaften Anzeige der Widerrufsfunktion mit der Formulierung Widerruf bestätigen, wie es im Entwurf geschrieben steht, darauf hinweisen, dass das zu Missverständnissen führen könnte. Insbesondere, wenn die Widerrufsfunktion nach Ablauf der Widerrufsfrist weiterhin sichtbar bleibt, könnten Verbraucherinnen und Verbraucher je nach Gestaltung fälschlicherweise annehmen, ein Widerruf sei weiterhin möglich. Und die Formulierung Widerruf bestätigen nach Angabe aller vertragsrelevanten Informationen kann den Eindruck nämlich weiter verstärken, der Widerruf selbst werde durch diese Bestätigung wirksam, obwohl tatsächlich nur die Übermittlung, also die Absicht, die Erklärung bestätigt wird. Die dann zu ermittelnde Eingangsbestätigung wiederum beseitigt diesen Irrtum dann auch nicht, weil diese ja nur den Eingang, eben aber nicht die materiellrechtliche Wirksamkeit des Widerrufs dokumentiert. Also wenn es möglich wäre, sollte, um Missverständnisse zu vermeiden, präzisere Formulierungen gewählt werden, wie Widerruf absenden oder Widerruf übermitteln. Außerdem stellen wir fest, dass es keine ausdrücklichen Rechtsfolgen gibt, wenn eben nicht auf diese Anwendung hingewiesen wird. Zu einem anderen Thema noch die Informationspflichten nach Artikel 246 Nummer A und D EGBGB. Hier ist natürlich hervorzuheben, dass der nachhaltigere Konsum gefördert werden soll. Zugleich bestehen aber Zweifel an der tatsächlichen Wirksamkeit dieser Informationspflichten zur Herstellergarantie und eben zu den Aktualisierungszeiträumen. Wenn Hersteller oder Anbieter keine Angaben machen, bleibt die Vorschrift wirkungslos. Daher sollten schon überlegt werden, dass Formulierungen wie keine Angaben oder keine Garantie des Herstellers vorhanden ebenfalls als Information angegeben werden sollte. Denn nur so können Verbraucher nachvollziehen, ob die Information vom Händler nicht erteilt worden ist oder ob der Hersteller keine Angaben gemacht hat, was die Vergleichbarkeit der Angebote dann auch erleichtert. Zudem kommt hinzu, dass eine ergänzende Pflicht, diese Informationen anzugeben, auch den Händlern zugute käme, weil sollte diese Informationen fehlen, sie sich nicht unberechtigt der Vorwürfe ausgesetzt sehen, sie kämen ihren Informationspflichten nicht nach. Also insofern würde ich gerne auf diese zwei Punkte eingehen und meine Zeit ist auch schon rum. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank, Frau Halm. Dann geht es hier im Saal weiter mit Herrn Kleinlein.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen. Ich bin Versicherungsmathematiker und seit 25 Jahren eng mit dem Verbraucherschutz verbunden. Deswegen möchte ich auf die Aspekte eingehen, was das Versicherungsrecht angeht in diesem Gesetz. Dieses Gesetz ist eine massive Einschränkung von Verbraucherrechten, insbesondere in Richtung der Verbraucherinformationen, wie ich es in den ganzen 25 Jahren noch nicht erlebt habe. An erster Stelle ist das Streichen von § 7 Absatz 4, der vorsieht, dass Kunden bei den Versicherungsunternehmen die Unterlagen vom ursprünglich abgeschlossenen Vertrag nachträglich noch mal einholen können. Das soll ersatzlos gestrichen werden. Das ist ein großes Problem. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben eine Feuerversicherung und haben Fahrlässigkeit mitversichert. Ihr Adventskranz brennt demnächst ab, die Wohnung brennt ab und auch Ihre Versicherungsunterlagen sind verbrannt. Dann haben Sie keine Möglichkeit mehr nachzuweisen, dass nach diesen Versicherungsbedingungen auch dieser Fall abgedeckt ist. Das ist ein massives Problem. Wenn Sie vor 30 Jahren eine Lebensversicherung abgeschlossen haben und die Unterlagen als CD-ROM ausgehändigt bekommen haben, können Sie die heute auch nicht mehr lesen. Und da sollen Sie auch zukünftig keine Möglichkeit mehr haben, diese Unterlagen dann zu bekommen. Das ist ein Unding und das ist eine Einschränkung von Verbraucherrechten, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben. Auch beim Widerruf ist die Informationspflicht deutlich eingeschränkt. Bisher müssen die Kunden über die Rechtsfolgen eines Widerrufs belehrt werden. Nach dem Entwurf, wie wir den hier vorliegen haben, muss der Kunde nur noch darüber informiert werden, dass ein Widerrufsrecht besteht, aber eben nicht über die Rechtsfolgen. Das ist hochproblematisch. Und wenn hier jetzt auch noch nach 2 Jahren, 14 Tagen die Versicherungsunternehmen freigesprochen werden sollen und das vermeintliche ewige Widerrufsrecht dadurch gestrichen wird, heißt das, dass bei unvollständigen oder gar falschen Widerrufsbelehrungen die Kunden nach 2 Jahren, 14 Tagen keine Möglichkeit mehr haben, wirklich ihre Rechte durchsetzen zu können. Das ist ein massives Problem und das muss angegangen werden. Ich sehe natürlich, dass über die Fernabsatzrichtlinie müssen bestimmte Aspekte natürlich auch umgesetzt werden. Dafür ist es aber auch wichtig, sich anzuschauen, was bedeutet Fernabsatz im Vergleich zum stationären Handel beim Versicherungen. Im Fernabsatz ist es so, der Verbraucher, die Verbraucherin geht her, hat sich vorher informiert und schließt den Vertrag ab, wohlwissentlich, was steckt dahinter bei dem Vertrag. Die Lebenssituation beim stationären Handel ist eine gänzlich andere. Sie sind bei der Bank, der Bankberater legt Ihnen, nachdem ein anderes Gespräch geführt wurde, legt er Ihnen eine Lebensversicherung vor, eine Rentenversicherung und möchte Sie dazu bewegen, diesen Vertrag abzuschließen. Da haben wir ein ganz großes Informationsgefälle. Wir haben natürlich auch einen Interessenskonflikt, der von vornherein gegeben ist, beim Vermittler, der zum einen die Interessen des Kunden natürlich im Blick hat, aber auch die Interessen des Versicherungsunternehmens und auch die eigenen Interessen, sprich Provisionen. Das heißt, worauf ich hinweisen will, ist, wir haben zwei unterschiedliche Lebenssachverhalte. Der Fernabsatz ist ein gänzlich anderer Lebenssachverhalt als der stationäre Vertrieb bei Versicherungen. Unterschiedliche Lebenssachverhalte gilt es aber dann auch unterschiedlich zu regulieren. Das ist nicht nur sachgerecht und auch richtig in dem Fall, sondern ich denke auch vom Grundgesetz her auch durchaus gegeben und angezeigt, denn Unterschiedliches sollte auch unterschiedlich behandelt und ja auch reguliert werden. Jetzt war ich sogar zu schnell. Ja.
Vielen herzlichen Dank für die 10 Sekunden, die Sie uns geschenkt haben. Und wir fahren fort mit Herrn Miethmann.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, dieses Änderungsgesetz ist ein ganzes Bündel an Themen aus verschiedenen Themen. Zum Teil handelt es sich um begrüßenswerte Umsetzungen von Richtlinien, bei denen es so gut wie keinen Umsetzungsspielraum gibt. Ich möchte mich daher jetzt erstmal auf 2 Punkte beschränken, wo es noch Spielraum gibt. Zum Behandlungsvertrag. Das Patientenrechtegesetz aus 2013 bedarf dringend einer Überarbeitung, um die Patientinnen und Patienten in ihrer Position gegenüber dem Behandelnden zu stärken. Insofern ist es zwar nur ein kleiner, aber ein wichtiger Schritt, wenigstens die erste Einsichtnahme in die Patientenakte kostenfrei zu stellen. Der Gesetzentwurf nimmt aber ohne Not Abstand von der aktuell gültigen Vorgabe, unverzüglich Einsicht in die gesamte Akte zu gewähren. Die Frist soll künftig auf bis zu 3 Monate ausgedehnt werden können. Das setzt ein falsches Signal. Das würde das Einsichtsrecht in die Patientenakte insgesamt erheblich verschlechtern. Und das wäre weder im Interesse der Patientinnen und Patienten, noch würde es die Gesundheitsversorgung transparenter oder besser machen. Und jetzt ein ganz anderes Thema. Das hat nichts mit Richtlinien zu tun. Kein Goldplating, keine überschießende Umsetzung von Richtlinien. Nein, es geht um telefonisch untergeschobene Verträge. Telefonisch untergeschobene langjährige Verträge gehören in den Verbraucherzentralen zu den am häufigsten erfassten Beschwerdegründen. Diese unseriösen Vertriebsmethoden können zu finanziellen Schäden und insbesondere bei älteren Menschen zu Verunsicherung führen. Die im Koalitionsvertrag versprochene Bestätigungslösung muss jetzt zeitnah eingeführt werden, um die Menschen besser vor untergeschobenen Verträgen zu schützen. Egal ob Internet- und Mobilfunkträge, Zeitschriftenabos oder Verträge im Energiebereich. Die Liste der Beschwerden ist lang. Meine Damen und Herren Abgeordnete, schützen Sie die Bürgerinnen und Bürger besser vor am Telefon untergeschobenen Verträgen. Niemand sollte nach einem Telefonat in einem langfristigen Vertrag feststecken, den er oder sie so nicht abschließen wollte. Künftig muss gelten, wer nach, und das ist wichtig, wer nach einem Telefonat nichts bestätigt hat, muss auch nichts bezahlen. Mit diesem Gesetzentwurf bietet sich nun doch eine gute Gelegenheit. Warum diese nicht nutzen? Worauf wollen Sie warten? Es steht im Koalitionsvertrag, und ich glaube, der Konsens darüber geht noch über weitere Parteigrenzen hinaus. Führen Sie jetzt eine sektorübergreifende allgemeine Bestätigungspflicht ein, Sie würden den Menschen so helfen. Eine wirksame Bestätigung in Textform sollte dabei erst nach dem Telefonat mit ausreichendem zeitlichen Abstand möglich sein, damit man nicht im Gespräch unter Bestätigungsbedruck gesetzt werden kann. Gerade ältere Menschen beklagen, dass sie sich regelrecht überrumpelt fühlen. Angehörige schildern in den Verbraucherzentralen die dramatischen finanziellen Auswirkungen der telefonisch zustande gekommenen Verträge. Schauen Sie mal in unsere Fallsammlung rein, Anlage zu unserem Positionspapier. Wir brauchen hier schärfere Regeln. In den vergangenen Jahren wurden bereits gesetzliche Regelungen für einzelne Sektoren eingeführt. Im Bereich Energie gibt es ein Textformerfordernis, im Bereich Telekommunikation eine Vertragszusammenfassung, die bestätigt werden muss. Aber Schilderungen aus der Praxis zeigen, diese Schutzinstrumente werden zum Teil unterlaufen. Die Leute werden zum Beispiel gedrängt, ihre Vertragsbestätigung bereits während des Telefonats abzugeben, etwa durch Anklicken eines Links, den sie kaum prüfen können. Eine informierte Entscheidung ist unter diesen Umständen kaum möglich. Eine allgemeine Bestätigungslösung wäre ein richtiger und wichtiger Schritt, um die Menschen hier besser zu schützen. Bitte nehmen Sie das noch quasi Huckepack hiermit auf. Das wäre eine wirklich gute Gelegenheit. Das BGB wird ohnehin gerade geöffnet. Dann kann man das doch, was man im Koalitionsvertrag, wozu man sich da committed hat, auch noch hier aufnehmen. Vielen Dank für Ihr Gehör.
Vielen herzlichen Dank, Herr Methmann. Und nun schwenken wir auf die andere Seite des Saals. Herr Dr. Ott, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank auch für die Vertreter der Bundesregierung für die Gelegenheit zur Stellungnahme seitens der Bundesrechtsanwaltskammer. Der Gesetzentwurf aus meiner Sicht lässt nicht viel Raum für Kritik, ehrlich gesagt aber auch nicht Raum viel für Lob. Es ist einfach eine sehr pragmatische Umsetzung der Richtlinien. Das erkennen wir an. Das heißt, man kann aus meiner Sicht da gar nicht viel ändern. Es ist auch keine wesentlich überschießende Umsetzung der Richtlinie, sonst ist es eben einfach eine 1:1 Umsetzung, was jetzt die Widerrufsthematik angeht. Eine Besserung immerhin sehe ich bei den Finanzdienstleistungen, dass wir da eine Vereinheitlichung haben. Das begrüße ich sehr. Aber was ich gerne, deswegen, weil die Kritik einfach an dem Gesetzentwurf schwerfällt, ehrlich gesagt, möchte ich aber dafür umso mehr mitgeben, dass man eher auf der europäischen Ebene beim nächsten Mal rechtzeitig die Hand hebt und darauf hinwirkt, dass dort eben Vereinfachungen stattfinden. Weil wer dort mal reingeschaut hat in die Widerrufsvorschriften oder sich auch beruflich damit befasst, wird verzweifeln. Ja, die sind nicht schön. Selbst die Juristen werden häufig nicht wissen, wo und wie eventuell Widerrufsrechte bestehen. Es ist in verschiedenen Bereichen des Gesetzes verstreut und auch noch auf verschiedene Gesetze. Und das sollte man dringend mal angehen, weil, wie gesagt, wenn schon der Jurist das nicht versteht, die Verbraucher tun es erst recht nicht. Deswegen auch die Änderungswünsche, die von den anderen Beteiligten vorgebracht werden. Ich kann die in vielerlei Hinsicht sehr gut verstehen, verstehe aber eben auch, dass das hier jetzt heute der falsche Raum ist, um sie umzusetzen, sondern das muss eben aus meiner Sicht dann in den zukünftigen Richtlinien getan werden und rege an, dass da entsprechend Einfluss genommen wird oder eben mitgearbeitet wird. Noch ein Punkt auch zum Behandlungsrecht. Auch da sehe ich den Wunsch, ich habe das auch in den schriftlichen Stellungnahmen vorab schon gesehen, dass man dort eben auf die Unverzüglichkeit zum Beispiel hinweist. Jetzt aus der Rechtsanwendersicht muss ich sagen, ist das ein netter Wunsch. Und ich würde das jedem Verbraucher wünschen, dass er sofort seine Behandlungsakte auch bekommt. In der Praxis wird es eben leider nichts helfen, weil wenn sich der Behandler querstellt, muss ich ihn verklagen und dann habe ich eben frühestens in einem Jahr meine Sachen, egal ob das Gesetz sagt, ich brauche es unverzüglich oder nicht. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Ott. Dann dürfen Sie, Herr Professor Schmidt-Kessel.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte zunächst zusammenfassend festhalten, dass die grundsätzliche Konzeption dieses Gesetzes, einer Aufteilung in einen lauterkeitsrechtlichen und einen vertragsrechtlichen Teil, dass die meines Erachtens sehr gelungen ist. Ich glaube, dass man dabei nur ein Defizit hat, dass nämlich die Dark-Patterns-Umsetzung nur im Lauterkeitsrecht für die Richtlinienumsetzung nicht ausreicht. Und das werden Sie in meiner gestern Nachmittag erst verschickten Stellungnahme auch so nachlesen können. Ich glaube, dass Sie bei dem Gesetz ganz generell drei breite Fragen haben, mit denen man sich mal gründlicher beschäftigen müsste, um so ein bisschen vor die Welle des ständigen Richtliniennachvollzugs zu kommen. Das erste ist der ganze Bereich der Rechtsfolgenseite von Informationspflichten. Es ist eben nicht richtig, dass wenn man die Verlängerung der Widerrufsfrist wegnimmt, es keine Sanktionen mehr gibt für Informationspflichtverletzungen. Das Vertragsschlussrecht und die Rechtsgeschäftslehre, gerade durch die technischen Ergänzungen und generell den Fragenkreis der Dauerverträge, auch das scheint mir unverzichtbar zu sein. In diesem Zusammenhang warne ich davor, jetzt in einer Eilaktion eine Bestätigungslösung einzuführen. Ich halte die für richtig und für unverzichtbar, aber man muss sich wirklich gut überlegen, wie die mit der Rechtsgeschäftslehre zusammenspielt. Das sehe ich im Augenblick bei den vorliegenden Vorschlägen nicht. Das muss richtig mitgelöst werden. Zur technischen Umsetzung des Widerrufsbuttons, da haben wir auch so ein Problem. Da wird es auf der Rechtsfolgenseite Schwierigkeiten geben, weil auf der ersten Stufe bei dem ersten Klick ja auch eine Erklärungsbedeutung damit verbunden sein kann. Und möglicherweise liegt darin schon eine Widerrufserklärung nach 556. Das schließt sich ja nicht aus. Wir dürfen ja sogar dem Verbraucher diese Möglichkeit nicht nehmen, weil Artikel 10 der Richtlinie das so vorsieht. Was mir im Entwurf fehlt, und das betrifft jetzt gar nicht den Gesetzestext, ist eine hinreichende Rechtsfolgenabschätzung für die Informationspflichten. Wir haben viele Informationspflichten, von denen sind einige regelrecht Pflichten begründend, wenn geschwiegen wird. Auch zu den Mechanismen nach 22a Verbraucherrechte-Richtlinie mit diesen Maßnahmen der Durchführungsrechtsakte der Kommission fehlen meines Erachtens Ausführungen. Eine ausdrückliche Umsetzung von 16a Absatz 2 Verbraucherrechte-Richtlinie, das ist dieser Hinweis auf die Aufzeichnung des Telefonats, sollte unbedingt unterbleiben. Wenn ohne Einwilligung aufgezeichnet wird, ist das strafbar. Man sollte also auf 201 StGB verweisen in der Mitteilung an die Kommission und gar keine Sonderregelung vornehmen, schon gar nicht beschränkt auf Finanzdienstleistungen, das ist ohnehin schon ohne eine Kundgabe im Bereich der Strafbarkeit. Deswegen glaube ich, braucht man da gar keine zusätzliche Regelung. Beseitigung des ewigen Widerrufsrechts, die begrüße ich prinzipiell. Das gilt insbesondere für Dauerverträge. Das ist einfach indiskutabel eine Ex-Tunc-Rückwirkung, die das Widerrufsrecht ja prinzipiell vorsieht, hier dauerhaft festzuschreiben. Das stellt auch die Reputation dieses Instruments ein Stück weit in Frage, und meines Erachtens gilt das Gleiche für die hier vorgesehenen Versicherungsverträge, wo allerdings dringend noch geändert werden muss. Die Textform für den Widerruf, die ist nämlich richtlinienwidrig. Eine Textform darf man nicht verlangen. Letzter Punkt, 29 Sekunden, 312G, rechtspolitisch ohne weiteres in Ordnung, prinzipiell hier tätig zu werden. Nur muss man die Regelungsebene Datenschutzrecht und Vertragsrecht besser auseinanderhalten. Das Datenschutzrecht darf gerne eine Sperrwirkung für den Zugangsanspruch entfalten können oder für die Kostenpflichtigkeit. Aber man sollte diese Regelungsebenen klarer getrennt halten. In der schriftlichen Stellungnahme habe ich einen Entwurf dazu.
Vielen Dank. Jetzt wissen wir, dass es auch einen Gong gibt.
Ich habe ihn getroffen.
Herr Schönberg, jetzt darf ich als Letztem in der Runde Ihnen das Wort geben.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte im Folgenden auf die Änderungen im Behandlungsvertragsrecht eingehen. Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist geprägt von einem großen Wissensgefälle. PatientInnen sind meist medizinische Laien und bekommen von vielen Aspekten ihrer Behandlung wenig mit. Oft ist die Dokumentation die einzige Möglichkeit, die Behandlung nachträglich nachzuvollziehen. Die Unterlagen verbleiben in der Praxis, also bei den Behandelnden und nicht bei den PatientInnen. Deshalb ist das Akteneinsichtsrecht ein zentrales Patientenrecht. Es sorgt für Transparenz, gleicht Wissensunterschiede aus und schafft so Vertrauen. Es dient nicht nur dazu, mögliche Behandlungsfehler aufzudecken, sondern es ist auch für das schlichte Einholen einer Zweitmeinung oder das Treffen von informierter Entscheidung über die eigene Behandlung notwendig. Die Überführung des EuGH-Urteils zu den Kosten für die erste Kopie ist wichtig. Gerade die Entgeltlichkeit schreckt viele PatientInnen von der Anspruchswahrnehmung ab. Diese faktische und faktisch wirkende Hürde wird hinsichtlich der ersten Abschrift beseitigt. Unklar bleibt, dass auch mehrmals pro Kalenderjahr eine kostenlose Erstkopie möglich ist, nämlich dann, wenn sie seit dem letzten Begehren eine wesentliche Veränderung der Daten sich ergeben hat. So steht es auch in der Gesetzesbegründung. Das sollte im Gesetz deutlich herausgearbeitet werden. Unverständlich ist, warum die Anpassung ohne Notwendigkeit zentrale Begriffe wie die Unverzüglichkeit und die Vollständigkeit weglässt. Ziel muss es sein, die Rechte und Pflichten verständlich und nachvollziehbar zu gestalten, für Patientinnen und für die Behandelnden. Anstatt Klarheit zu schaffen, wird die Anspruchsnorm unnötig verkompliziert. Der Wegfall des Begriffs unverzüglich ist besonders problematisch. Er macht auch für die Rechtsunkundigen deutlich, dass die Akteneinsicht umgehend und ohne schuldhafte Verzögerung erfolgen muss. Diese Klarheit ist wichtig für Patientinnen, die schnell Einsicht brauchen, und sie ist wichtig für Behandelnde, die ihre Pflichten kennen müssen. Kritisch ist auch der Wegfall des Begriffs vollständig. Der betont, dass der Einsichtsanspruch alle relevanten Informationen umfasst. Fehlt er, entstehen Interpretationsspielraum und wichtige Unterlagen können unberücksichtigt bleiben. Beide Begriffe, die unverzüglich und vollständig, sind unverzichtbar. Sie sichern Transparenz, Rechtssicherheit und Klarheit im Behandlungsverhältnis. Darüber hinaus besteht weiterer Handlungsbedarf. Das Akteneinsichtsrecht sollte sich auch auf sonstige aufbewahrungspflichtige Informationen erstrecken, bei denen ein Zusammenhang mit der Behandlung besteht oder bestehen kann, wie beispielsweise Hygienepläne und Zugriffs- oder Änderungsprotokolle der Praxissoftware. Letztlich ist es an der Zeit, die Patientenrechte insgesamt weiterzuentwickeln und zu stärken. Ein Gutachten im Auftrag des Sozialverbands Deutschland zeigt notwendige Handlungsbedarfe und konkrete Empfehlungen zur Umsetzung. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen. Auch ein herzliches Dankeschön dazu, dass Sie sich an die Zeitvorgaben gehalten haben oder eben sie sogar unterschritten haben. Ich würde jetzt mit der ersten Fragerunde beginnen und die nach der Frageverteilung und der Größe der Fraktionen durchlaufen lassen. Der Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen, die eine Frage stellen können und dürfen: Bitte zwei Fragen an zwei Abgeordnete maximal oder an zwei Sachverständigen zu richten und das auch zu adressieren, an wen die Frage gerichtet ist. Die Sachverständigen bitte ich, sich das zu notieren, weil wir erst mal einmal die Fragerunde durchlaufen lassen. Und wir beginnen dann nachher mit der Antwortrunde bei Herrn Schönberg. Und ich darf als Erstem Herrn Kollegen Steinecke das Wort geben.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vielen Dank auch für die einführenden Stellungnahmen. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage an Herrn Grünhoff. Sie haben eben das Thema Widerrufsfunktion, Widerrufsbutton ja schon angesprochen, auch die Probleme, die es insbesondere dann gibt, wenn man kein Kundenkonto hat. Da waren ja diese Fragen, die schon im Referentenentwurf aufgeworfen wurden. Sie haben jetzt das Thema mit einer E-Mail nochmal angesprochen, dass man dann über einen Link arbeiten kann. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen näher ausführen, weil die Problematik ist ja von vielen Seiten an uns herangetragen worden, insbesondere auch die Fehleranfälligkeit des jetzt gewählten Ansatzes. Das kann man vielleicht nochmal ein bisschen ansprechen, ob man da noch was ändern muss. Und die zweite Frage hätte ich an Herrn Professor Schmidt-Kessel zum Thema Dark Patterns. Sie haben es ja eben noch schon mal angesprochen, dass Sie es vielleicht noch mal erläutern können, warum aus Ihrer Sicht zwingend auch eine Umsetzung im bürgerlichen Teil notwendig wäre. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Steinecke von der AfD-Fraktion. Herr Kollege Möller.
Ja, also ich hätte auch eine Frage an den Sachverständigen Herrn Grünhoff, und zwar zu diesem Reparaturindex. Da haben Sie ausgeführt, in der schriftlichen Stellungnahme meine ich, dass dieser die Händler vor enorme Schwierigkeiten stellt. Und da würde ich Sie bitten, das vielleicht noch mal ein bisschen näher auszuführen und vielleicht auch darauf einzugehen, welcher Mehrwert sich überhaupt aus dieser Regelung für den Verbraucher ergeben könnte. Dann habe ich noch eine Frage an Frau Sachverständige Halm. Frau Halm, Sie sagten, Sie sprachen davon, dass der Widerrufsbutton eine Vereinfachung des Ablaufs darstellt, auch mit Blick auf die Ausführungen vom Herrn Grünhoff, der ja darauf hingewiesen hat, dass insbesondere bei Gastbestellungen eine gewisse Fehleranfälligkeit entstehen kann durch Eingabefehler. Wie klären Sie diesen Widerspruch? Also ich sehe da so einen gewissen Widerspruch. Vielleicht können Sie sich dazu noch mal erklären. Vielleicht können Sie da Ihre Sicht noch mal erläutern, wie sich das auflöst. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Möller. Dann erteile ich jetzt das Wort Frau Kollegin Hieselhaus.
Herr Vorsitzender, vielen Dank und vielen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie unsere Fragen hier so wunderbar beantworten. Meine beiden Fragen richten sich an Frau Halm. Wir haben durchaus einige Argumente im Hinblick auf den Nutzen sowohl für eine Bestätigungslösung als auch für den Widerrufsbutton gehört. Mich würde interessieren, inwieweit Sie aus der Beratungspraxis oder auch Vorgangserfassung der Verbraucherzentralen den Nutzen dieser beiden Instrumente sehen. Und dann noch, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement erwähnt, dass Sie die Formulierung Widerruf bestätigen für den Widerrufsbutton für keine gute Formulierung halten und dass Sie Abgrenzungsprobleme zwischen einer fehlerhaften einerseits und einer fehlenden Widerrufsbelehrung beim ewigen Widerrufsrecht andererseits sehen. Die vermute ich jedenfalls auch. Insofern können Sie da bitte genauer drauf eingehen. Danke.
Vielen Dank, Frau Kollegin Hieselhaus, und nun Herr Kollege Schmidt von Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine beiden Fragen richten sich an Herrn Kleinlein. Herr Kleinlein, Sie haben ja recht kritisch sich mit dem Gesetzentwurf auseinandergesetzt. Ich würde zunächst noch mal das mit dem später einfordern können von Versicherungsunterlagen bzw. Vertragsunterlagen gegenüber den Versicherern aufgreifen. Sie haben ja schon dargestellt, dass das bei Versicherungen ein grundlegendes Problem sein kann. Nichtsdestoweniger braucht es hier für die Versicherungen eine besondere Regelung, oder würden Sie das grundsätzlich als Problem betrachten? Meine zweite Frage: Sie sind unzufrieden mit der Formulierung über die Belehrung zum Widerrufsrecht, meinen, dass auch nach derzeitiger Fassung keine richtige Belehrung erfolgen würde. Können Sie uns das noch ein bisschen konkreter erläutern, bitte?
Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Frau Kollegin Willnert.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an alle Sachverständigen. Meine Frage richtet sich in Bezug auf ewigen Widerrufsrecht an Herrn Felix Mesmann. Entschuldigung, wenn ich falsch ausgesprochen habe den Namen. Okay. Die Richtlinie 2023/2673 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Widerrufsfristen für im Fernabsatz abgeschlossene Finanzdienstleistungsverträge zu harmonisieren. Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht jedoch vor, die Widerrufsfristen zusätzlich auch für alle anderen Versicherungsverträge vertriebsunabhängig anzupassen und so das sogenannte ewige Widerrufsrecht abzuschaffen. Wie bewerten Sie diese Ausweitung der Fristenregelung, die von der Bundesregierung lediglich mit dem Ziel der Einheitlichkeit im Versicherungsrecht begründet wird, und werden Verbraucherrechte unnötig geschwächt?
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Willnert. Dann kommt nun Frau Kollegin Hirl.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von meiner Seite herzlichen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Ich hätte jeweils eine Frage, einmal an Herrn Ott und einmal an Herrn Schmidt-Kessel. Herr Ott, Sie hatten ja gerade erwähnt, der Entwurf sei pragmatisch umgesetzt. Und das heißt ja nicht, dass man vielleicht nicht noch Änderungswünsche hätte. Und mich würde interessieren, welche Änderung an der Umsetzung der Widerrufsfunktion wird vielleicht die Bundesrechtsanwaltskammer noch sehen, oder sehen Sie? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, Herr Schmidt-Kessel, ich möchte mal zurückgehen zu dem Behandlungsvertrag. Die bisherige Formulierung war ja so, dass die Patienten unverzüglich Einsicht in die Akte gewährt bekommen müssen. Das wird jetzt ausgetauscht gegen einen Verweis ins Datenschutzrecht. Sie haben schon darauf hingewiesen, gerade in Ihrem Statement. Ich würde gern aber noch mal näher wissen, welche rechtlichen Bedenken Sie dagegen haben. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Kollegin Hirl. Und auf meiner Liste habe ich jetzt noch Herrn Kollegen Schwarze.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Herrn Schönberg, und die richtet sich zum Behandlungsvertragsrecht. Mit dem Patientenrechtegesetz von 2013 wurde das Ziel verfolgt, Transparenz über die Patientenrechte herzustellen und die Durchsetzbarkeit zu verbessern. Bisher war das Einsichtsrecht für die Rechtskundigen auch im Paragraf 630g Bürgerliches Gesetzbuch und damit direkt im Gesetz klar und verständlich nachzulesen. Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund der damaligen Zielsetzung Herstellung von Transparenz und Verbesserung der Durchsetzbarkeit den vorliegenden Entwurf? Und als direkte Nachfrage auch noch mal in dem Bereich: Im aktuellen Gesetzentwurf wurde die Vorgabe vollständig die betreffende Patientenakte geändert in gesamte im betreffenden Behandlungsakte. Wie bewerten Sie das?
Vielen Dank, Herr Kollege Schwarze. Damit ist die erste Fragerunde durch. Und Herr Schönberg, Sie haben jetzt die Gelegenheit, auf die Fragen von Herrn Schwarze zu antworten.
Ja, vielen Dank, Herr Schwarze, für die Fragen. Im Hinblick auf die erste Frage möchte ich wie folgt ausführen. Auf die Zielsetzung des Patientenrechtegesetzes von 2013 stellt die Änderung des 630G BGB im Gesetzentwurf einen deutlichen Rückschritt in Bezug auf die Verständlichkeit für Rechtsunkundige dar. Statt die Entscheidung des EuGHs durch eine klare und direkte Regelung im nationalen Recht umzusetzen, wird der gesamte 630G umgestaltet und komplexe Verweise auf das europäische Recht der DSGVO eingeführt. Das erschwert Patientinnen und Behandelnden gleichermaßen den Zugang zu ihren Rechten und Pflichten. Ein Gesetz, das juristische Laien überfordert, verfehlt das ursprüngliche Ziel des Patientenrechtegesetzes. Die Verständlichkeit der Regelung ist entscheidend, um Vertrauen in das Rechtssystem zu schaffen und den Patientinnen zu ermöglichen, ihre Rechte selbstbewusst wahrzunehmen, ohne zusätzliche juristische Hürden. Und zur zweiten Frage. Die Änderung der Begriffe vollständig zu gesamt ist problematisch und sachlich weder geboten noch erforderlich. Der Begriff vollständig stellt klar, dass der Einsichtseinspruch alle tatsächlichen vorhandenen und behandlungsrelevanten Informationen umfasst, unabhängig von Form, Speicherort oder Medium. Diese Formulierung stellt sicher, dass keine wichtigen Informationen fehlen dürfen und die Behandelnden verpflichtet sind, die Unterlagen inhaltlich umfassend und ohne Lücken offenzulegen. Der Begriff gesamte Behandlungsakte dagegen bezieht sich nur auf den formalen Aktenbestand, wie er geführt wird. Das eröffnet Interpretationsspielraum, das hatte ich erwähnt, und könnte dazu führen, dass Teilunterlagen unberücksichtigt bleiben. Eine solche Änderung würde den Schutzzweck der Norm Transparenz und die effektive Wahrnehmung von Patientenrechten deutlich gefährden. Der Begriff vollständig ist daher notwendig, um sicherzustellen, dass PatientInnen einen umfassenden und korrekten Einblick in ihre Behandlung erhalten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schönberg. Ich möchte jetzt noch einmal kurz darauf aufmerksam machen, also Sie haben pro Frage 2 Minuten Antwortmöglichkeit. Freuen uns natürlich, wenn Sie die nicht ausschöpfen, aber die Möglichkeit besteht. Und daher gebe ich jetzt Herrn Professor Schmidt-Kessel das Wort zur Beantwortung. Sie haben eine Frage vom Kollegen Steinecke und von Frau Kollegin Hill bekommen, also 2 Fragen. Die sich an Sie gerichtet haben.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für die Fragen. Zunächst zu den Dark Patterns. Da sehe ich ja die, wie im Eingang steht, man auch schon erwähnt, die Nichtumsetzung im Vertragsrecht, die halte ich für richtlinienwidrig. Das hat etwas mit den unterschiedlichen Rechtsfolgenregimen zu tun. In der UGP-Richtlinie haben wir die ganzen Rechtsfolgenregime der UGP-Richtlinie inklusive des derzeit sehr begrenzten Schadensersatzanspruchs, der begrenzten Individualrechte im Bereich des Vertragsrechts, wo die Regelung meines Erachtens zumindest auch hingehört. Die Richtlinie fordert die Umsetzung im Vertragsrecht. Haben wir eben vertragsrechtliche Konsequenzen, auch wenn wir die in vielen dieser Fälle erst uns noch tatsächlich erarbeiten müssen. Etwa in 25 DSA haben wir die Fragestellung ja auch. Ich halte das für wirklich wichtig, dass man die vertragsrechtliche Seite hier nicht ignoriert. Wir haben alle spätestens im VW-Skandal gelernt, dass es auch viele kleine Fälle geben kann, die hier Rechtsdurchsetzungsfragen stellen. Und das kann eben auch im großen Stil mal etwa Vertragsänderungen, die über Dark Patterns durchgeführt werden, herbeiführen. Ich möchte nicht so verstanden werden, dass das ein Plädoyer gegen die Aufnahme im UWG ist. Es reicht meines Erachtens nur nicht, das nur lauterkeitsrechtlich zu machen. Wenn man es lauterkeitsrechtlich macht, wenn man es zivilrechtlich macht, ist eine lauterkeitsrechtliche Klarstellung außerordentlich hilfreich. Frau Hiel zum Behandlungsvertrag. Also wir haben ja den Anlass, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, die Einsicht in die damals noch Patientenakte, jetzt Behandlungsakte, muss kostenfrei sein, prinzipiell. Deswegen kann sie nicht prinzipiell gegen Entgelt erfolgen. Diese Sperrwirkung des Datenschutzrechts muss man umsetzen. Daran besteht kein Zweifel. Ich glaube nur, dass man das eben als eine Sperrwirkung umsetzen muss und hier nicht beide Regelungsebenen miteinander vermischen darf, die wir aus guten Gründen getrennt halten. Das tun wir auch sonst im BGB. Wir verdanken dem zuständigen Referat ja auch die 327.3 und 327.Q, wo wir genau das ganz bewusst tun, weil wir auf die Weise auch nationale Autonomie für den Interessenausgleich im Vertrag uns bewahren. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Das würde auch dem Einfachheitspetitum besser Rechnung tragen. Ich glaube, dass die Verweise da nicht so hilfreich sind. Es könnten im Einzelfall übrigens auch mal andere Datenzugangsrechte und sich auch die Informationspflichten nach 1314 DSGVO ergeben, die hier relevant werden. Die Zwecksetzungen sind übrigens auch völlig verschieden. Also das Datenschutzrecht verlangt eben Unverzüglichkeit zur Autonomie über die eigenen Daten. Das Behandlungsvertragsrecht hat ja häufig Patientensituationen im Blick, die möglicherweise auch, wo unverzüglich nicht reicht, ja, wo die Fristen kürzer sind als datenschutzrechtlich. Sie können aber auch deutlich länger sein, wenn es einfach darum geht, einen Arztwechsel vorzunehmen. Da kommt es jetzt vielleicht auf 2 Wochen nicht an. Insofern bin ich nicht sicher. In der aktuellen Form bin ich mir nicht sicher, ob der 630G nicht sogar datenschutzrechtlich zu qualifizieren ist. Das würde die Konfliktfreiheit mit der Datenschutzgrundverordnung erfordern. Es würde im Falle des Falles zum Beispiel auch eine Haftung für immaterielle Schäden nach 82 DSGVO auslösen, der auch für nationale Datenschutzrechtsvorschriften angewendet wird. Das scheint mir alles nicht zu passen. Bitte halten Sie die Regeln getrennt. Und regeln Sie gerne eine Sperrwirkung. Ich würde noch anregen, diese Sperrwirkung auszudehnen auf weitere Fälle der Kostenfreiheit. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Schmidt-Kessel. Herr Dr. Ott, Sie haben eine Frage von Frau Kollegin Hirl bekommen.
Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hirl. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es um allgemeine Verbesserungsfunktionen in Bezug auf das Widerrufsrecht. Die gibt es zuhauf aus meiner Sicht. Das eine ist, wie ich schon gesagt habe, ist einfach die Systematik im Gesetz, die sehr gruselig ist und einfach für den Verbraucher nicht nachvollziehbar und selbst für Juristen eben schwierig zu durchdringen ist, weil sie zwar im 312G eine bestimmte Auflistung haben, aber dann geht es an anderen Stellen weiter. Es geht, wenn Sie wissen wollen, was hat das eigentlich für Folgen, müssen Sie erstmal den 355 finden. Sie müssen im EGBGB sich mit den Widerrufsbelehrungen auseinandersetzen und finden dann auch dort nochmal zusätzliche Hinweise, je nachdem zum Beispiel bei Verbraucherbauverträgen und sowas nochmal gesonderte Regelungen zum Thema, was muss eigentlich auch in die Belehrung mit aufgenommen werden. Das ist ehrlich gesagt nicht schön und es sind eben viele Ausnahmen drin, die sicher alle im Einzelnen irgendwo ihre Berechtigung haben, aber eben es wäre noch viel einfacher, alles über einen Kamm zu scheren. Das ist das eine. Ein anderer Punkt, den ich aus der Praxis auch kenne, den ich wichtig finde, ist, es ist schwierig festzustellen, ob ich zum Beispiel noch Schadenersatzansprüche habe, wenn ich widerrufe. Professor Schmidt-Kessel hat vorhin schon gesagt, der Vertrag entfällt eben ex tunc. So, und dann wird es schwierig, dort noch vertragliche Schadenersatzansprüche anzuknüpfen. Das haben wir zum Beispiel beim Rücktrittsrecht haben wir das nicht. Da haben wir den Paragraphen 325, der stellt klar, dass wenn ich vom Vertrag zurücktrete, auch noch Schadenersatzansprüche geltend machen kann. Im Widerrufsrecht ist das nicht so. Das heißt, wenn ich, oder es ist zumindest schwierig und nicht eindeutig, das heißt, wenn ich widerrufe oder eben auch jetzt von Seiten der Rechtsanwaltschaft in der Beratung bin, fällt es nicht so einfach, den Widerruf zu erklären, beziehungsweise ich muss
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Ott. Nun kommen wir zu Herrn Medmann. Sie haben eine Frage von Frau Kollegin Wilnert bekommen. Bitte machen Sie Ihr Mikro auf.
Vielen Dank für Ihre Frage, Frau Abgeordnete Wilnert. Ja, vielleicht vorausgeschickt, informiert man über das Widerrufsrecht auch rechtskonform, dann hat man auch nichts zu befürchten, auch nicht nach Jahren. Es gibt auch eine gesetzliche Vorlage für die Widerrufsbelehrung. Insoweit kann man da eigentlich auf der rechtssicheren Seite sein, das nur vorausgeschickt. Und in der Tat, in der Gesetzesbegründung wird jetzt die nun vorgeschlagene Änderung damit begründet, im Versicherungsbereich Vertriebs- und Versicherungsnehmer unabhängig weiterhin ein einheitliches Widerrufsrecht beizubehalten. Das überzeugt mich nicht, weil es geht im Fernabsatz schon um etwas anderes als um einen Vertrieb im stationären Handel, im stationären Versicherungsvertrieb. Denn wie eben auch schon mal angemerkt wurde von einem anderen Sachverständigen, es beim Fernabsatz, da gehe ich selbst auf die Versicherung zu und bemühe mich selbst um einen Abschluss des Vertrages. Und da geht es vor allem um einen Übereilungsschutz für das Widerrufsrecht. Und im stationären Vertrieb stellt sich das Bild ein bisschen anders dar. Da wird vielfach der Grund für das Verkaufsgespräch von den Vermittlern gesetzt. Da gibt es ein großes Informationsgefälle. Auf der einen Seite eben die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich fachlich nicht gut auskennen. Auf der anderen Seite psychologisch geschulte Verkäuferinnen und Verkäufer, teilweise mit aggressiven Vertriebsmethoden. Dieses Informationsgefälle, das ist hier besonders schutzbedürftig. Und daher finde ich es nicht richtig, dass man das jetzt vereinheitlicht, unterschiedliche Sachverhalte gleich regelt. Das sollte das ewige Widerrufsrecht durchaus beibehalten werden.
Vielen herzlichen Dank, Herr Medmann. Können Sie Ihr Mikro jetzt bitte schließen? Danke. Und nun kommen wir zu Herrn Kleinland. An Sie richteten sich zwei Fragen des Kollegen Schmidt.
Ja, vielen Dank, Herr Schmidt, für die Fragen. In der ersten Frage stellten Sie darauf ab, auf diese Problematik, dass die Versicherungsnehmer nicht rückwirkend nochmal die Unterlagen bekommen sollen und ob da auch ein spezieller Sachverhalt für Versicherungen sozusagen nochmal zu berücksichtigen ist. Versicherungen sind ja in der Tat ganz besondere Produkte. Zum einen sind es Vertrauensgüter, das heißt, der Verbraucher kann erst dann erkennen, ob das Produkt passt, funktioniert im Vertragsverlauf. Zum Zweiten geht es um existenzielle Fragestellungen. Es geht wirklich um alles oder nichts. Wenn die Wohnung abgebrannt ist, ist die Wohnung abgebrannt und ich habe dann ein Riesenproblem. Oder wenn ich einen Altersvorsorgevertrag habe, da kann ich später nicht mehr nachsteuern, wenn dieser Vertrag nicht funktioniert hat. Und Stichwort Altersvorsorgeverträge, wir haben es hier auch mit sehr, sehr langlaufenden Verträgen zu tun. Wenn Sie sich vorstellen, heute schließt jemand für sein Kind eine Rentenversicherung ab. Wenn wir in Richtung Frühstartrente denken, dann geht es ja genau um so einen Sachverhalt. Da wird dann heute ein Vertrag für das Kind abgeschlossen. Ende der 80er Jahre dieses Jahrhunderts geht dann dieser Vertrag in Rente. Das heißt, das ist ein ganz entscheidender Zeitpunkt, wo überhaupt noch mal Informationen vorliegen müssen. Und wenn dann diese Person keine Möglichkeit mehr hat, diese Unterlagen einzufordern, dann haben wir ein ganz massives Problem. Das geht schon los im Alter 18, wenn diese Person wissen will, Papa, was hast du denn eigentlich damals für mich abgeschlossen? Wenn überhaupt die Unterlagen noch irgendwie verfügbar sind, dann ist auch die Frage, sind sie denn überhaupt noch lesbar? Denn Beispiel CD-ROM, vor 20 Jahren war das State of the Art. Heute hat kaum noch jemand einen Rechner, mit dem man eine CD-ROM überhaupt lesen kann. Also das sind ganz, ganz massive Probleme, die hier entstehen und die besonders auch versicherungsspezifisch sind. Und mit dem Blick auf Altersvorsorge und die existenziellen Fragen ist das hochproblematisch. Die zweite Frage war, da wollten Sie noch mal Hintergründe haben, was ich kritisiere an den jetzigen, also an den geplanten Regelungen zur Widerrufsbelehrung. Der erste Punkt ist, im Vergleich zum jetzigen Reglement wird zukünftig der Verbraucher, die Verbraucherin nur noch über die Existenz eines Widerrufsrechts informiert, nicht über die Rechtsfolgen. Es wird zwar darüber informiert, welche Folgen es sich ergeben, wenn das Widerrufsrecht nicht ausgeübt wird, aber das eigentlich Wichtige und Spannende ist ja diese Frage, was passiert denn, wenn ich den Widerruf ausübe? Das wird nach dem neuen Gesetz einfach fehlen. Das ist eine ganz entscheidende Information, die hier gestrichen wird. Deswegen meinte ich auch, wir haben es hier mit einer der massivsten Einschränkungen der Informationsrechte der Verbraucherinnen und Verbraucher zu tun, die ich in den letzten 25 Jahren erlebt habe. Beim Widerrufsrecht ist natürlich auch noch mal die Frage, dass bisher sollte zumindest deutlich sichtbar der Widerruf auch in den Vertragsunterlagen dargestellt werden. Eine Formulierung, die zumindest darauf hinwirken sollte, dass es irgendwie nachvollziehbar sein soll für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass ein Widerruf besteht. Diese spezielle Bedeutung wird mit der neuen Formulierung auch abgeschwächt. Und wenn Sie sich anschauen, bei einem ganz normalen Versicherungskonvolut, das Sie bekommen, wenn Sie eine Lebensversicherung abschließen, da haben Sie gut und gerne mal dreistellige Seitenzahlen, die Ihnen an Versicherungsinformationen da gegeben werden. Die betreffen normalerweise nur zum geringen Teil Ihren Vertrag. Nur das rauszusuchen und rauszufiltern, was für Sie jetzt entscheidend ist, das ist schon hochproblematisch. Und wenn jetzt hier auf 100 Seiten die Widerrufsbelehrung einfach versteckt werden können soll, ist das hochproblematisch.
Vielen Dank, Herr Kleinlein. Dann kommen wir nun zu Frau Halm. Sie haben insgesamt drei Fragen gestellt bekommen. Eine Frage des Kollegen Möller und zwei Fragen von Frau Kollegin Hieselhaus. Bitte sehr.
Ja, herzlichen Dank für die Fragen. Ich würde zunächst ganz kurz auf das Thema ewiges Widerrufsrecht und unterschiedliche Widerrufsbelehrungen bzw. keine oder eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung und die unterschiedlichen Rechtsfolgen darauf eingehen. Weil momentan ist es ja schon so, dass die fehlerhafte Widerrufsbelehrung wie eine fehlende Widerrufsbelehrung bewertet wird. Allerdings ergeben sich jetzt beim ewigen Widerrufsrecht eben die unterschiedlichen Rechtsfolgen, dass einerseits das Widerrufsrecht gekürzt wird und andererseits es beibehalten bleibt. Und da sehen wir durchaus natürlich die Schwierigkeiten auf uns zukommen, dass das Abgrenzungsschwierigkeiten geben wird, beziehungsweise dass vielleicht gegebenenfalls versucht wird, zu umgehen mit relativ inhaltsleeren, fehlenden Mindestanforderungen, hier die richtigen Informationen an den Verbraucher heranzubringen und dann halt eigentlich wie eine fehlende Widerrufsbelehrung dann nicht die notwendigen Informationen preisgegeben zu haben, aber das Privileg zu bekommen, nicht mehr das verkürzte Widerrufsrecht zu haben. Beziehungsweise nicht das verkürzte Widerrufsrecht zu haben. So, das Zweite würde ich gerne, was das Thema Widerruf und Praxisfälle angeht, würde ich gerne verbinden, die Fragen von Frau Hieselhaus und Herrn Möller, weil sich die Antwort überschneidet. Es war ja die Frage, inwiefern der Nutzen eines Widerrufsbuttons oder einer Widerrufsfunktion hier hilfreich ist und wie sozusagen die praktische Umsetzung der Widerrufsfunktion, wie das auszutarieren wäre. Wir haben eben aus der Praxis andere Rückmeldungen, andere Informationen, andere Beschwerden. Und da haben wir eben die Beschwerden, dass zum einen auf den Widerruf ausbleibende und verspätete Rückmeldungen kommen, dass Verbraucher nicht wissen, ob ihr Widerruf zugegangen ist, was natürlich die Frage dann auch beinhaltet, wie sie dann in der Folge damit umgehen. Die Ware, müssen sie sie zurücksenden, müssen sie irgendwas zurückerstatten? Das sind ja dann halt die Probleme, die danach entstehen. Teilweise werden dann Begründungen für einen Widerruf verlangt, der ja eigentlich gar nicht verlangt werden darf. Oder es ist von vornherein schon schwierig, irgendwelche Kontaktdaten oder Kontaktmöglichkeiten überhaupt zu finden. Und somit wird natürlich die Widerrufserklärung dann durchaus vereitelt. Besonders auch wenn Plattformen oder auch bei Dropshipping-Geschäften ist es häufig unklar, wer ist denn überhaupt der Ansprechpartner, wo muss ich den Widerruf hinschicken. Also insofern sehen wir hier durch so eine Widerrufsfunktion natürlich eine Erleichterung, weil die ganze Formalie an sich erstmal dem Verbraucher erleichtert und die Hemmung auch nimmt, den Widerruf zu erklären. Das zeigt sich für uns aus der Praxis, dass sozusagen aufgrund der Hemmnisse und der Schwierigkeiten, die dem Verbraucher im Ablauf gestellt werden, dann durchaus das einfacher wäre, wenn man einfach auf die Webseite geht und dann halt einen Hinweis klickt und sich dann dort durchleiten lässt. Bei den untergeschobenen Verträgen sehe ich es natürlich so, dass es halt wirklich schon seit Jahren, beziehungsweise das war ja schon Thema bei der Verbraucherrechte-Richtlinie damals, ein ganz, ganz großes und ganz erhebliches Beschwerdeaufkommen in den Verbraucherzentralen hat. Die rechtliche Situation ist momentan sehr unübersichtlich für Verbraucher. Es gibt sektorale Lösungen, die nach und nach gegründet worden sind mit unterschiedlichen Formalien. Das ist für Verbraucher, ich sage es frei heraus, nicht nachvollziehbar, dass sie dann halt beim Telekommunikationsvertrag diese Rechtssituation haben, beim Energievertrag diese Rechtssituation haben, beim Gewinnspielvermittlungsvertrag dann diese Situation. Für sie stellt es sich halt einfach so dar, dass sie dann einen Anruf haben. Wir haben hier vielfach unterschiedlichste Beschwerden, dass dann eben, Herr Metmann hat es ja ganz kurz beschrieben, Auftragsbestätigungen für Leistungen abverlangt werden, die nicht bestellt oder abgelehnt worden sind, dass unaufgefordert Anrufe kommen, bei denen personenbezogene Daten erstmal abgefragt werden und angebliche Verträge über Gewinn, Glücksspiel und Lotterien und Artboost dann unterstellt werden. Also das Aufkommen in der Praxis ist immens und die Verunsicherung der Verbraucher genauso. Und insofern ist hier wirklich dringender Handlungsbedarf gegeben. Es sollte eine einheitliche Lösung da sein, dass Verbraucher einfach wissen, wie ihre Rechtslage ist und dementsprechend dann eben auch ihre Rechte durchsetzen können oder sich zumindest auch gegen unberechtigte Forderungen gut wehren können. Und das ist sozusagen schon dann nicht sektoral zu lösen, sondern mit einer allgemeinen Bestätigungslösung. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Es ist ein Alltagsthema, das dringend geregelt werden sollte, damit eben Verbraucher wissen, wie sie dann damit umgehen können, wenn sie eben untergeschobene Verträge haben, die sie eigentlich nicht haben wollen. Also es wäre wirklich an der Zeit, dass dieses Thema erledigt wird und hier Rechtssicherheit geschaffen wird. Und dann danke ich für die viele Zeit und die Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank, Frau Halm. Und last but not least in dieser Fragerunde, Herr Grünhoff. Sie haben eine Frage des Kollegen Steinecke gestellt bekommen und eine Frage des Kollegen Möller.
Ja, vielen Dank. Zuerst zur Frage von Herrn Steinecke. Was sind die Vorteile, wenn man einen Link bereitstellt gegenüber oder was sind die Nachteile einer von Freifeldern bei der Widerrufsfunktion? So ein Link bietet die Möglichkeit, die Bestellung sozusagen aufzurufen und anhand der Bestellung, wie man es auch im Kundenkonto macht, letztlich anzuklicken, das Teil möchte ich zurückgeben. Und da sind dann ja schon der Name und die Bestellnummer und diese Informationen hinterlegt. Die brauche ich dann gar nicht neu einzutippen. Das ist auch wichtig, weil bei der hohen Anzahl an Bestellungen und Retouren, 2.280.000.000 Retouren, muss das ja irgendwie in das Warenwirtschaftssystem gehen, nach Möglichkeit, bei großen, jedenfalls bei großen Online-Händlern. Ich kann nicht da Mails hinterher abtippen und irgendwie ins System einpflegen. Das muss möglichst ins System gehen. Und die Fehler, die sich ergeben können bei den Freitextfeldern, das ist zum Beispiel ein Zahlendreher in einer Bestellnummer oder wenn ich einen Teilwiderruf habe, dass ich den Artikel benennen muss. Jetzt habe ich entweder dann muss ich Artikelnummern abtippen oder ich muss irgendwie das Teil benennen, ausschreiben und dann habe ich drei Pullover in der Bestellung und einer schreibt Pullover rein und dann weiß ich nicht, worauf sich die Widerrufserklärung bezieht. Ja, das sind so die Punkte. Auch E-Mail-Adresse kann unterschiedlich. Viele Leute haben mehr als eine E-Mail-Adresse und dann nehmen sie eine andere und für die Bestätigung, als sie die Bestellung gemacht haben oder haben Doppelnamen, verwenden nur einen Namensteil. Es gibt mannigfaltige Fehlermöglichkeiten beim Ausfüllen von Freitextfeldern und der Zuordnung letztlich zu der Bestellung. Die zweite Frage bezog sich auf die Informationspflichten. In Artikel 246a BGB. Also insgesamt sehen wir es erstmal positiv, dass die 1:1 umgesetzt sind und zum Beispiel, wie es am Anfang auch erwähnt wurde, keine negativen Informationspflichten darüber hinaus geschaffen werden, dass der Händler irgendwas nicht hat oder so. Damit ist keinem geholfen. Das hat keinen Informationswert, sorgt auch wieder für Fehleranfälligkeit. Und man sollte auch nicht davon ausgehen, dass Händler, die sich dann an die Vorgaben der Richtlinie dann ja auch gehalten haben, die Richtlinie sagt ja nur, sie müssen die Information bereitstellen, wenn der Hersteller diese Information zur Verfügung stellt. Und wenn es dann nicht da ist, sollte man nicht davon ausgehen, dass Händler sich nicht irgendwie an das geltende Recht gehalten haben. Das ist der falsche Weg. Negative Informationspflichten sollte es nicht geben. Und der Reparaturindex, da gibt es Problem, weiß ich nicht, ist so eine Entwicklung im Moment. Im Moment gibt es zu zwei Produktgruppen, nämlich Smartphones und Tablets, gibt es Reparaturindizes. Und darüber hinaus sind die Informationspflichten dann sehr, das sind sehr viele Informationen, die gefordert werden, wenn man sozusagen, wenn noch kein Reparaturindex vorliegt zu Ersatzteilen, Ersatzteilkosten, Reparaturmöglichkeiten und Anleitungen. Und da wird eben gesagt, das soll nur bereitgestellt, muss der Händler nur bereitstellen, wenn es der Hersteller auch dem Händler vorher zur Verfügung gestellt hat. Und da würden wir auch für eine Klarstellung plädieren, dass diese Informationen vom Hersteller auch wirklich aktiv dem Händler übermittelt werden müssen und der Händler nicht da irgendwo suchen muss und selber recherchieren muss.
Vielen Dank, Herr Grünhoff. Vielen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen für Ihre Antworten in der ersten Fragerunde. Für die zweite Fragerunde habe ich jetzt sieben Wortmeldungen, die ich in der Reihenfolge des Aufzeigens jetzt dran nehmen würde. Und damit wäre Frau Heidmann die Erste.
Ja, ganz herzlichen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Metmann. Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie bei der Einsicht in die Patientenakte die Streichung des Wortes unverzüglich für nicht sinnvoll halten. Wir als Grüne, wir würden tatsächlich nicht nur das eigentlich wieder gerne in das Gesetz reinbringen, sondern auch konkretisieren, beispielsweise mit einer Formulierung unverzüglich spätestens innerhalb von 3 Tagen. Halten Sie so etwas für sinnvoll oder auch bei den 3 Tagen? Welche Frist fänden Sie an der Stelle möglicherweise sinnvoll? Und dann würde ich gerne noch eine Frage auch an Herrn Schönberg richten. Sie haben ja auch bei der Patientenakte schon gesagt, dass Sie auch die Streichung der Vollständigkeit hier als problematisch erachten. Könnten Sie noch mal genauer erläutern, warum das gerade im Falle auch von vermuteten Behandlungsfehlern so wichtig ist, dass die Patientinnen und Patienten den vollen Zugriff auf alle Unterlagen bekommen?
Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Heidmann. Herr Kollege von Zons, Sie sind der Nächste.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das Wort. Ich habe 2 Fragen, und zwar meine erste Frage geht an Herrn Grünhoff. Herr Grünhoff, sehen Sie durch die nationale Überregulierung über die EU-Vorgaben hinaus konkrete Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Unternehmen im internationalen Vergleich, und können bestimmte Regelungsbereiche Ihrer Meinung nach praxistauglicher gestaltet werden? Und meine zweite Frage geht an Herrn Metmann, und zwar der Gesetzentwurf sieht elektronische Widerrufslösungen und eine Bestätigungspflicht vor, adressiert aber die sektorübergreifende Ausgestaltung, zum Beispiel im Telekom-, Energie- und Versicherungsbereich, nicht konsequent genug. Welche konkreten Nachbesserungen halten Sie für notwendig, damit vor allem ältere und vulnerable Verbraucher effektiv geschützt werden? Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege von Zons. Die nächste Frage oder die nächsten Fragen kommen von Frau Kollegin Heselhaus.
Vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Metmann. Die im Versicherungsrecht vorgesehene Befristung des Widerrufs in der Fassung des Gesetzentwurfs über eine 1:1 Umsetzung der Richtlinie aus Ihrer Sicht hinaus? Und wenn ja, warum? Und meine zweite Frage richtet sich an Frau Halm. Der Gesetzentwurf enthält auch Regelungen zur Informationspflicht zur Förderung nachhaltiger Kaufentscheidungen. Können Sie genauer ausführen, wie diese funktioniert und ob sie aus Ihrer Sicht ausreichend ist? Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Kollegin Heselhaus. Herr Kollege Steinecke, Sie sind der Nächste.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch mal zwei Fragen an den Kollegen, Herrn Professor Schmidt-Kessel. Einmal, ich glaube, darüber haben wir schon in früheren Zeiten uns ausgetauscht. Es hat aber der Sachverständige Kleinlein ja dargestellt, das Thema der vernichteten Versicherungsunterlagen. Vielleicht noch mal eine Einschätzung von Ihnen zu der Problematik. Und die zweite Frage wäre das ganze Thema der Informationspflichten. Sie haben das in Ihrer Stellungnahme ja auch schon angesprochen. Der sieht ja zahlreiche Informationspflichten vor. Wir haben auch das Thema Rechtsfolgen von Ihnen schon gehört, dass Sie dies problematisch sehen. Vielleicht noch mal im Kürzen noch mal auch die Möglichkeiten, sehen Sie Möglichkeiten für Vereinfachung, vor allen Dingen in diesem Bereich, weil das ja schon wieder ein Hort der bürokratischen Erfüllung ist, auch gerade für die Unternehmen.
Vielen Dank, Herr Kollege Steinecke. Und einen Platz weiter, Frau Hirl, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank. Ich hätte noch eine Frage, und zwar an Herrn Grünhoff. Der Bundesrat hat einen Vorschlag gemacht, dass also auf Online-Marktplätzen im Zusammenhang mit der Widerrufsfunktion auch die Rücksendeinformationen noch mal angezeigt werden sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in die Richtung von dem Link geht, aber vielleicht könnten Sie da auch noch mal eine Erläuterung geben, was da gemeint war und wie Sie das beurteilen. Danke.
Vielen Dank, Frau Kollegin Hirl. Herr Kollege Schwarze.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Schönberg, nachdem wir uns eben schon über das Wort gesamt und vollständig unterhalten haben, möchte ich jetzt von Ihnen noch mal eine Einschätzung zum Thema der Patientenakte und der unverzüglichen Herausgabe hören. Dieses Wort unverzüglich, welchen Einfluss hat das aus Ihrer Sicht und was halten Sie davon, das mit einer konkreten Frist zu versehen?
Vielen Dank, Herr Kollege Schwarze. Frau Kollegin Wildnert.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Schwarze, Sie haben auch diesmal wieder eine Frage vorab genommen. Das konnten Sie ja nicht wissen. Meine Frage richtet sich auch an Herrn Schönberg. Ich würde jetzt fragen, die DSGVO-Regelung, die unmittelbar auch für das Einsichtsrecht in die Patientenakte gilt, ist eine pauschale Regelung, die eher auf Google als auf Arztpraxen zugeschnitten ist. Was braucht es noch, um das Recht auf Einsichtnahme und Kopie der Behandlungsunterlagen tatsächlich Realität wird? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Wilnert. Und die letzte Frage-Wortmeldung kommt von Herrn Kollegen Möller.
Ja, danke. Und ich habe auch noch mal eine Frage an Herrn Grünhoff. Mich interessiert, wie Sie den Erfüllungsaufwand einschätzen für die Programmierung beispielsweise einer Widerrufsfunktion auf der Benutzeroberfläche. Da geht der Gesetzesentwurf von Sachkosten aus in Höhe von 240 Euro im Schnitt. Halten Sie das für realistisch? Mit was für Zahlen rechnen Sie da?
Vielen Dank, Herr Kollege Möller. Damit schließe ich die zweite Fragerunde und wir kommen zur Antwortrunde. Jetzt beginnen wir mit Herrn Grünhoff. Sie haben drei Fragen gestellt bekommen vom Kollegen von Zons, von Frau Kollegin Hirl und von Herrn Kollegen Möller.
Ja, zur Frage von Herrn von Zons. Ich würde jetzt nicht von einer generell nationalen Überregulierung sprechen. Es ist eher so ein bisschen ein Thema, dass es gewisse Rechtsunsicherheiten gibt, weil viele Aussagen in der Begründung, sich erst aus der Begründung ergeben. Die Gesetzesbegründung enthält auch viele Klarstellungen, das ist positiv und viele Beispiele, was man machen kann, aber manchmal auch so einen kleinen eigenen Regelungsgehalt, der dann in einem Fall auch wirklich aus unserer Sicht über die Vorgaben hinausgeht. Das ist bei der Anforderung, dass die Widerrufsfunktion von jeder Unterseite aus zugänglich sein muss. Das hieße bei uns in Online-Shops von jeder Produktseite. Jetzt kann man sich mal große Online-Shops vorstellen. Da ist es vielleicht auch nicht erforderlich, dass von jeder Produktseite aus die Widerrufsfunktion direkt aufzurufen ist. Das ist der Punkt, der aus unserer Sicht darüber hinausgeht. Aber generell würde ich jetzt nicht von einer überschießenden oder Überregulierung gegenüber den EU-Vorgaben sprechen. Der zweite Punkt, ich nehme mal jetzt, weil das auch direkt mit der Widerrufsfunktion zusammenhängt, den Punkt von Herrn Müller auf, die Widerrufsfunktion zu implementieren, denke ich, also generell haben wir keine Preise von Dienstleistern und Lieferanten, weil das natürlich aus Verbandssicht schon compliance-mäßig nicht gewollt ist und wollen wir auch nicht haben. Ich würde aber schätzen, dass höhere Kosten als 240 Euro anfallen. Hängt dann vielleicht auch von der Komplexität des Online-Shops und der Größe und so weiter, auch von der Art der Umsetzung ab. Aber genau kann ich das nicht beziffern, weil wir solche Preise, solche Kosten von Dienstleistern und Lieferanten und so nicht haben. Dann haben wir noch das Thema Forderung des Bundesrates, dass die Rücksendeinformationen im Zusammenhang mit der Widerrufsfunktion angezeigt werden sollten. Das wäre wirklich eine zusätzliche Informationspflicht über die europäischen Vorgaben hinaus. Und die lehnen wir ab. Man muss sich vorstellen, gerade die richtet sich ja oder nimmt ja gerade Plattformen auch ins Visier. Und Plattformen sind europaweit tätig und nationale Gestaltungsvorgaben sind da dann wirklich schwierig und sehr aufwendig umzusetzen. Und es ist auch eine Rechtsgrundlage dafür fehlt auch. Wir brauchten dafür eine europarechtliche Zulässigkeit und die besteht weder in den vollharmonisierten Regelungen zur Widerrufsfunktion noch in dem vom Bundesrat in Bezug genommenen Artikel 6a der Verbraucherrechte-Richtlinie. Denn die lässt Spielraum bei Plattformen, bei vorvertraglichen Informationspflichten. Hier bei der Widerrufsfunktion wäre es aber eine nachvertragliche Informationspflicht. Und deshalb sehen wir weder den rechtlichen Spielraum, noch halten wir das für erforderlich und sinnvoll.
Vielen Dank, Herr Grünhoff. Dann kämen wir zu Ihnen, Frau Halm. An Sie richtete sich eine Frage von Frau Kollegin Heselhaus.
Ja, vielen Dank. Also zu den Informationspflichten haben wir bereits Erfahrungen, wenn es darum geht, dass quasi nicht der Händler oder der Verkäufer die Information angeben soll, sondern jemand Drittes. Das ist im Kontext des Ticketsverkaufs beispielsweise, wo es auch steht, falls ein Anbieter eine Eintrittsberechtigung für eine Veranstaltung weiterverkaufen will etc., dann soll diese Information preisgegeben werden. In der Praxis sehen wir, dass es teilweise gemacht wird und teilweise nicht, für Verbraucher dann dementsprechend aber nicht nachvollziehbar ist, warum diese Information jetzt fehlt. Und letztendlich ist es dann halt umgesetzt jetzt auf die Frage der Aktualisierung, wo es eben auch heißt, für den Fall, dass der Hersteller diese Information preisgibt oder eben auch bei der Herstellergarantie, dass die Vergleichbarkeit für den Verbraucher am Schluss fehlen würde, falls es keine Angaben gibt, weil er nicht weiß, gibt es dazu nichts oder hat der Händler das einfach nicht angegeben. Und insofern wäre das natürlich transparenter, nachvollziehbarer und man müsste nicht gegebenenfalls selber recherchieren, weil möglicherweise gibt es ja Informationen dazu. Der Hersteller hat sie bloß dem Händler nicht übermittelt. Und das wäre dann sicherlich dann einfacher, die Informationen, die dort dann angegeben werden, dann auch besser nachvollziehen zu können. Daher der Gedanke, dass man hier auch eben darüber informiert, wenn man keine Angaben erhalten hat. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Halm. Dann kommen wir nun zu Herrn Methmann. Sie haben drei Fragen gestellt bekommen von Frau Kollegin Heidmann, von Herrn Kollegen von Zons und von Frau Kollegin Heselhaus. Und ich bitte Sie wieder, Ihr Mikro aufzumachen.
Das Mikro, ja, es ist dieses Mikro. Warum geht das nicht automatisch? Genau, also einmal die Frage von Abgeordneter Heselhaus. Geht die Widerrufsfrist über, also die Umsetzung der Widerrufsfristregelung über eine 1:1-Umsetzung hinaus? Klares Ja. Es geht in der Richtlinie, ist vorgesehen, dass die Widerrufsfrist auf jeden Fall 12 Monate und 14 Tage nach Abschluss des Fernabsatzvertrages endet. Auch wenn eben Verbraucher nicht informiert wurden über Vertragsbedingungen und Verbraucherinformationen oder auch nicht ordnungsgemäß informiert wurden. Und jetzt wird außerhalb des Fernabsatzes eben eine zentrale Errungenschaft der VVG-Reform abgeschafft, ohne dass es dafür einen zwingenden Grund gibt. Die zweite Frage von Herrn von Zons war, welche Änderungen sind nötig, um ältere Menschen vor untergeschobenen Verträgen zu schützen? Da vielleicht, es gibt ja schon ein Widerrufsrecht für auch am Telefon geschlossene Verträge. Allerdings ist es eine Art Opt-out-Lösung, das Widerrufsrecht. Während wir uns jetzt mit der Bestätigungslösung für ein Opt-in stark machen. Das heißt, wenn mir eben ein Vertrag untergeschoben wird, dann wurde er mir untergeschoben und ich stehe plötzlich vor der Situation, ich muss einen Vertrag beenden, widerrufen, wie auch immer, den ich eigentlich gar nicht nach meiner Ansicht geschlossen habe. Und daher halten wir ein Opt-in mit einer aktiven Bestätigung eben für deutlich besser. Es muss im Prinzip eine klare Botschaft gelten, wer nach einem Telefonat nichts bestätigt hat, der muss auch nichts bezahlen. Und um jetzt der Gefahr zu begegnen, dass die Verträge beim Ausbleiben einer solchen Bestätigung in einer unendlich schwebenden Unwirksamkeit münden sozusagen, sollten dann auch Fristen für die Abgabe implementiert werden. Geben Verbraucherinnen also während einer bestimmten Frist keine Bestätigung ab, gilt dann diese als verweigert. Das wäre noch wichtig und zusätzlich sollten Verbraucherinnen und Verbraucher selbstverständlich auch überhaupt nicht zur Leistung verpflichtet sein, solange eine Bestätigung noch nicht erfolgt ist. Und der Unternehmer sollte auch keine Rückforderungs- oder Wertersatzansprüche haben, wenn er gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Erwartung der Bestätigung eine Leistung erbringt. Das wären so die wichtigsten Punkte, was das betrifft. Das würde auch übrigens dann, das vielleicht noch hinzugefügt, den Unternehmen mehr Planungssicherheit geben, denn Verbraucher, die auf Grundlage einer Angebotszusammenfassung, die Sie sich noch mal in Ruhe anschauen konnten und dann den Vertrag bestätigen konnten und sich dann auch über den Vertragsinhalt viel besser im Klaren und dem bewusst sind, werden wahrscheinlich seltener dann auch einen Vertrag widerrufen. Und das sollte dann ja auch im Interesse beider Vertragsparteien sein. Jetzt muss ich einmal schauen. Frau Heidmann, sehen Sie mir nach, welche Frage war das noch kurz?
Das war die nach der Unverzüglichkeit, ja, und inwiefern genau, man das noch konkretisieren kann.
Ach, da oben steht es so. Das halte ich durchaus für sinnvoll, das noch mal klarzustellen. Unverzüglich bedeutet sozusagen, ja, in Juristensprache ohne schuldhaftes Zögern. Also wenn der Arzt, der Behandelnde, die Behandelnden ohne schuldhaftes Zögern die Unterlagen herausgeben, sind sie safe. Hier, also das kann natürlich auch schon mal vor 3 Tagen der Fall sein. Aber wenn man jetzt hier ganz klar sagt, spätestens nach 3 Tagen, dann ist das sicherlich für alle juristisch nicht vorgebildeten Ärztinnen und Ärzte und auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher sicherlich eine klare Angabe. Das halte ich durchaus für sinnvoll. Ja.
Vielen herzlichen Dank und genau. Das könnte ich zwar, glaube ich, Ihnen das Mikro abschalten, aber anschalten geht von hier vorne nicht. Herr Professor Schmidt-Kessel, Sie haben 2 Fragen von Herrn Kollegen Steinecke bekommen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Steinecke, für die Fragen. Das erste betrifft die Fragen nach den vernichteten Versicherungsunterlagen. Also wir haben, dass die Vorschrift, die aufgehoben wird, ist eine Vorschrift, die sagt, das muss gedruckt passieren. Wir haben selbstverständlich im allgemeinen Vertragsrecht Regeln, dass die Parteien sich gegenseitig gegebenenfalls auch über Vertragsinhalte nachträglich informieren müssen. Darüber haben wir Rechtsprechung zu 42 BGB und zwar gar nicht so wenig. Wir haben aber vor allen Dingen in § 3 VVG eine Sonderregelung für das komplette Versicherungsvertragsrecht, die genau eine solche Nachgewähr untergegangener Versicherungsunterlagen sowohl für die Police als auch für die weiteren Vertragserklärungen erfordert, allerdings eben nicht in Schriftform. Und darauf beschränkt sich jetzt letztlich das, was da passiert. Es ist nicht so, dass hier einfach kein Nachforderungsrecht mehr für Unterlagen bestehen, wenn die wegfallen. Das Einzige, was da ist, ist eine Kostenpflichtigkeit. Wenn ich sie selber verschusselt habe, muss ich es bezahlen. Wenn sie mit verbrennen, sind sie von der Versicherung mitgeschützt. Ja, die sind also Gegenstand des versicherten Risikos. Das scheint mir eine Scheindiskussion hier zu sein, weitgehend. Ich finde, dass man ernsthaft darüber nachdenken kann, ob man bei älteren Mitbürgern da eine andere Regel braucht. Ich bin nicht ganz sicher, ob das richtlinienkonform geht, aber weil die tun sich schwer, wenn das per E-Mail kommt. Aber im Prinzip gibt es diese Zugangspflichten. Generell zu den Informationspflichten. Also wir haben uns alle so ein bisschen darauf eingerichtet seit Cassis de Dijon. Wir machen keine Verbote, wir machen Informationspflichten. Informationspflichten sind folgenlos, es passiert nichts. Diese Zeit ist vorbei. Wir haben massenhaft Rechtsfolgen der Information, und zwar sowohl der korrekt gegebenen Information als auch der inkorrekt gegebenen Information als auch des Schweigens. Wir haben sie nicht wirklich so sehr in den Finanzdienstleistungen. Da geht es auch darum, dass wir nicht unterschiedliche Kommunikationsinhalte haben, wo dann die Kommunikation durch die Informationspflichten nachher den Bedingungen nicht entspricht. Das wäre ein echtes Risiko auch für die Zuverlässigkeit des Produkts Versicherung. Und Ähnliches gilt auch für manche Bankdienstleistungen. Also reine Rechtsprodukte, da ist das mit den Informationspflichten schwierig. Ich glaube, dass es trotzdem nötig ist. Aber ja, außerhalb dieses Bereichs haben wir tatsächlich eine ganze Menge Pflichten, die auch Informationspflichten, die auch vertragsinhaltlich Pflichten begründen sind. Deswegen hat der Grünhoff ja so stark gegen negative Informationspflichten gesprochen, weil die letztlich vertragsinhaltsbegründend sind. Wir haben das auch noch mittelbar, nämlich bei Informationen, die von objektiven Anforderungen, also dem Marktstandard, abweichen. Wir haben dann einen Haufen Haftungsvorschriften, die auch übrigens neben dem Widerrufsrecht meines Erachtens, und ich glaube, das ist ziemlich unstreitig, gelten, insbesondere den neuen 2 UWG, der den kompletten vorvertraglichen Raum im Bereich der Informationspflichten abdeckt über 5b Absatz 4 UWG. Wir haben die CIC, die selbstverständlich daneben auch gilt, die wird nicht verdrängt. Da haben wir eine auf das negative Interesse gerichtete, und wenn ich widerrufen will, habe ich ja kein Erfüllungsinteresse mehr. Also habe ich genau die Interessen, die ich dann noch habe, Kosten etc., geschützt. Und wir haben mehrere Vorschriften, nämlich für den kompletten Bereich der besonderen Vertriebsformen 312d1.2. Da wird alles, was informiert wird, Gegenstand des Vertrages. Und ähnlich ist es mit öffentlichen Äußerungen. Da ist es auch egal, auf welcher Grundlage die beruhen. Die werden über die Mangelbegriffe regelmäßig Gegenstand des Vertrages mit Pflichten, mit Rechtsbehelfen. Wir haben also ein riesiges Rechtsfolgenregime.
Vielen Dank, Herr Professor Schmidt-Kessel. Und Herr Schönberg, Sie dürfen in dieser Fragerunde als Letzter die drei Fragen beantworten von Frau Kollegin Heidmann, Herrn Kollegen Schwarze und Frau Kollegin Willnert.
Ja, vielen Dank, Frau Heidmann, für die Frage zu der Streichung der Vollständigkeit und insbesondere im Zusammenhang mit vermuteten Behandlungsfehlern. Wir haben große Bedenken, das hatte ich ja schon vorgetragen, gegen diese Streichung. Ich will noch mal wiederholen, es gibt ja einen kleinen und feinen Unterschied zwischen Vollständigkeit und Gesamt. Denn bei der Vollständigkeit geht es um die umfassenden Unterlagen, die vorliegen, während Gesamt sich wirklich nur auf den formalen Aktenstand bezieht. Das wird besonders deutlich, gerade in Konfliktfällen, wie sie auch vorkommen können im Falle von vermuteten Behandlungsfehlern, wo beispielsweise Unterlagen unvollständig, verzögert oder auch nur in Teilen herausgegeben werden und das sich über einen längeren Zeitraum hinziehen kann. Wenn jetzt im Nachgang oder während oder nach nach dem Anspruch auf Einsichtnahme Teilunterlagen nachträglich herausgenommen werden, kann es dazu führen, dass dieser Anspruch insofern unvollständig ist. Und das stellt ein großes Dilemma. Die Patientinnen vor ein großes Dilemma. Hier geht es um die prozessuale Chancengleichheit, die gewahrt werden muss. Es geht, ich will an der Stelle nochmal an den Wissensunterschied und an den Wissensvorsprung der Behandelnden erinnern. Die Patientinnen müssen hier, wenn es darum geht, den Sachverhalt aufzuklären, auch die möglichen Mittel zur Verfügung gestellt werden und vor allem das Wissen.
Soweit vielleicht zu der Frage. Zu der Frage von Ihnen, Herr Schwarze, zu der Unverzüglichkeit und einer konkreten Frist. Wir sind der Meinung, dass die unverzüglich durchaus laienverständlich ist. Denn es gibt gerade in dem Kontext der Regelung eine gewisse Vorstellung von der zeitlichen Dimension, die ganz wichtig ist. Unverzüglich bedeutet nämlich eben gerade nicht erst Monate später, sondern es gibt ganz klar den Hinweis darauf, dass es zeitnah erfolgen muss. Wenn der Begriff nun durch einen Verweis auf die DSGVO ersetzt wird, ist die zeitliche Vorgabe nicht mehr unmittelbar aus dem nationalen Recht heraus ersichtlich, was zu Unklarheiten führen kann und gerade viele Patientinnen eher verwirren kann, als dass es ihnen dann hilfreich ist. Statt einer klaren, verständlichen Regelung, wie sie eher möglich wäre, wenn man dieses Recht unmittelbar in das nationale Recht überträgt, würde eher der Verweis auf europäisches Recht das verkomplizieren und die erwähnten juristischen Hürden schaffen. Das wäre ein Rückschritt im Hinblick auf die Patientenrechte und das Patientenrechtegesetz. Was die konkrete Frist angeht, wäre eine solche auf jeden Fall hilfreich im Gesetz. Allerdings halten auch wir die 3-Monats-Frist in der DSGVO für extrem lang. Herr Schmidt-Kessler hatte ja schon betont, dass es durchaus ja auch in der Zielsetzung der Patientenrechte und der DSGVO durchaus unterschiedliche Zielrichtungen geht. Während es in der DSGVO um allgemeine Datenschutzrechte geht, wird dort nicht unmittelbar erkannt, dass es im medizinischen, gesundheitlichen Kontext doch auch mal zeitlich dringend ist, Unterlagen zu bekommen. Es geht nicht nur um die Anfrage von zweiten Meinung, sondern es kann auch durchaus akute Fragen der Behandlung gehen. Wobei das sind natürlich die Zweitmeinungsfragen, die gerade im Fall von akuten Behandlungsfragen wichtig sind, etwa bei der Tumorbehandlung, wo wirklich auch zeitkritisch eine Zweitmeinung eingefordert werden soll. Hier halten wir die 3-Monats-Frist der DSGVO für sehr problematisch. Hier wäre zumindest auch wichtig, dass der Gesetzgeber versucht, auf europäischer Ebene hier einzuwirken, dass diese 3-Monats-Frist eben gerade nicht für gesundheitliche Aspekte gelten sollte in diesem Kontext. Und die dritte Frage, vielen Dank, Frau Willnert. Um das Recht auf Einsichtnahme und Kopie der Behandlungsunterlagen in der Praxis wirksam umzusetzen, sollten weitere Punkte berücksichtigt werden. Ein zentrales Problem ist die Unvollständigkeit, das hatte ich gerade erwähnt. Aber es gibt auch weitere Aspekte, die es erforderlich machen, dass das Recht umfassend zu verstehen ist. Es geht hier um Änderungen und Zugriffe, die transparent und nachvollziehbar sind, das auch im Zusammenhang mit vermuteten Behandlungsfehlern beispielsweise. Deshalb muss das Recht auf Einsichtnahme auch auf zusätzliche Unterlagen ausgeweitet werden, wie zum Beispiel Metadaten elektronisch geführter Behandlungsakten, damit Zugriffsrechte und die Änderungshistorie einsehbar sind. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schönberg. Ich habe jetzt für die dritte Fragerunde eine Frage. Ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommt Ihnen, Herr Kollege Schmidt, die Schlussfrage zu.
Das ist aber sehr freundlich, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Ich habe tatsächlich, würde gerne noch mal ganz kurz vertiefen, will auch niemanden zu sehr in die Länge, das Ganze in die Länge ziehen, vor allem Frau Halm. Sie hatten ja, mich würde einfach noch mal interessieren, ob Sie uns eine Empfehlung geben können zu den Widerrufsfristen, wie die zum Beispiel bei Haustürgeschäften anders bewerten zu sind als bei Versicherungsverträgen. Vielleicht können Sie uns da noch einen kurzen Einblick geben, was da aus Ihrer Sicht als sinnvoll erscheint. Und eine Frage an Herrn Mettmann, wie Sie die Einführung der schriftlichen Bestätigungslösung bei Haustür bzw. außerhalb von Geschäftsräumen angebahnten Versicherungsverträgen betrachten, inwiefern da so eine Art Cooling-off-Phase aus Ihrer Sicht dazu beitragen würde, Überrumpelungssituationen zu verhindern und Fehlabschlüsse im Versicherungsbereich zu reduzieren.
Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Dann zur Beantwortung haben Sie, Herr Medmann, das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Schmidt, für die Frage. Es ist, also ich plädiere nach wie vor dafür, dass man das ewige Widerrufsrecht tatsächlich in diesen Fällen auch beibehält, weil, wie ich auch sagte, es ist ein amtliches Widerrufsformular vorhanden. Und wenn man sich daran hält, hat man auch keine Probleme. Und nach der Reform 2008 reden wir eigentlich nur noch über Altverträge, die vor 2008 geschlossen wurden, wo man jetzt vielleicht noch über ein Problem hat mit dem ewigen Widerrufsrecht. Insoweit, ja, man kann über eine Cooling-off-Phase nachdenken, aber ich würde mal sagen, das Problem in der Verbraucherlandschaft ist eigentlich gar nicht mehr da. Also das wird für einige ganz spezielle Fälle wird es dann dieses ewige Widerrufsrecht geben. Und das finde ich eigentlich auch gut so und denke eigentlich, wir müssen dann gar nicht so über eine Cooling-off-Periode-Phase nachdenken.
Vielen Dank, Herr Medmann. Und das letzte Wort kommt vom Bildschirm. Frau Halm, Sie dürfen auch noch antworten.
Ja, herzlichen Dank. Ja, hinsichtlich der Widerrufsfristen sehe ich durchaus ein Erfordernis zwischen Fernabsatz und Geschäftsraumverträgen bzw. Widerrufsfristen bei Haustürgeschäften vor allen Dingen nochmal zu differenzieren. Hier wäre durchaus in Betracht zu ziehen, die Widerrufsfrist an Haustürgeschäften zu verlängern. Es gibt ja schon Gedanken darüber, dass sie auf 30 Tage verlängert werden und das wäre sicherlich zu begrüßen. Wir erleben aus der Praxis auch immer wieder, dass insbesondere auch ältere Menschen hier auch wirklich überrumpelt werden, ihnen gar nicht erst bewusst ist, dass sie vielleicht einen Vertrag schon abgeschlossen haben. Dies hängt zum Teil auch daran, wie der Vertrieb stattfindet. Es sind teilweise dann Elektriker von Telekommunikationsunternehmen geschickt, die dann halt erstmal in der Wohnung sind und dort dann Vertrag unterzeichnen. Das heißt, es bedarf so ein bisschen eine Zeit überhaupt zu erkennen, was passiert ist, sich dann eben ausreichend Hilfe zu holen und dementsprechend dann auch zu reagieren. Da sind 14 Tage häufig zu kurz, weil wir dann auch erleben, dass man dann Angehörige mal befragen muss, sich orientieren muss, wie die Rechtslage ist. Und das wäre dann schon besser, wenn man hier wirklich von diesen 30 Tagen ausgehen würde. Also wir haben Beschwerden dazu, also insofern gibt es dazu auch einen Anlass. Manchmal ist es auch schwierig, überhaupt zu erkennen, an wen man den Widerruf dann senden muss, weil wir die Situation haben, dass der Vertrieb und der Vertragspartner dann durchaus unterschiedliche Rollen einnehmen in der ganzen Gestaltung und dann auch teilweise erstmal nachvollzogen werden muss, wer verantwortlich ist. Und das ist das, was wir in der Praxis erleben. Also insofern wäre eine Verlängerung der Widerrufsfrist bei Haustürgeschäften sicherlich sinnvoll.
Vielen herzlichen Dank, Frau Halm, für Ihre Antworten. Und damit sind wir am Schluss der Anhörung. Ich darf mich nochmal namens des Ausschusses sehr herzlich bei den Damen und Herren Sachverständigen bedanken, dass Sie Stellung genommen haben, dass Sie die Fragen beantwortet haben. Ich darf mich bei Ihnen, aber ebenso bei den Kolleginnen und Kollegen für die Disziplin bei Fragen und Antworten bedanken. Wir haben jetzt, glaube ich, für die Fraktionen noch eine ganze Menge Stoff für die weiteren Beratungen bekommen. Ganz herzlichen Dank. Ich schließe damit die Sitzung.